その時に綺麗な色ですね、見ました。
Es war ein schöner Blitz in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün und Orange. Der Blitz dehnte sich langsam aus.
Dieses Foto habe ich gegen 11 Uhr gemacht. Als ich durch die Kamera sah, war die Szene so höllisch, dass ich den Auslöser nicht drücken konnte.
Mein Haus lag inmitten des verbrannten und verschwundenen Hiroshima.
Kataribe, die Atombombenerzähler. Zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe. Eine Sendung von Hadi Tasso. Ich arbeitete damals als Fotograf für die Zeitung Chugoku Shimbun und gehörte außerdem zum Medienstab der 5. Armeedivision. Am 6. August wollte ich nach dem Frühstück zur Arbeit in die Zeitungsredaktion gehen. Da explodierte die Atombombe. Ich dachte, es sei eine normale Bombe. Ich nahm meine Frau bei der Hand und wir verließen das Haus. Wir kauerten uns auf einem Feld zusammen. Um uns herum war alles pechschwarz. Die Explosion hatte Staub von der Straße in die Luft geschleudert. Dann fiel Asche vom Himmel, wie schwarzer Nebel. Ich hielt die Hand meiner Frau. Wir konnten uns nicht sehen, aber ich fühlte die Wärme ihrer Hand. Sie lebte.
Ich traf Yoshito Matsushige 50 Jahre nach der Bombe in Hiroshima, 1995, zum 50. Jahrestag des Bombenabwurfs. Yoshito Matsushige hatte am 6. August 1945 als Fotograf die ersten Fotos in Hiroshima gemacht, kurz nach der Explosion der Atombombe.
Dieses Foto habe ich gegen 11 Uhr gemacht. Das war das erste Bild. Die meisten Menschen auf diesem Foto sind Schüler. Ihr Haar war verbrannt, ihre Haut hing ihnen in Fetzen vom Körper. Es war schwer für mich, den Auslöser zu drücken, aber ich fühlte mich verantwortlich, die Fotos zu machen, für die Zukunft. Dies ist eine junge Mutter. Sie hält ein Baby im Arm. Es ist schon tot. Es öffnet seine Augen nicht. Die Mutter schüttelt das Baby und schreit es an: Mach deine Augen auf! Ich konnte nicht durch den Kamerasucher schauen, weil meine Augen mit Tränen gefüllt waren. Ich kam an einem Swimmingpool vorbei. Es war kein Wasser mehr darin, sondern 5-6 Leichen. Wahrscheinlich hatten die Menschen Schutz vor dem Feuer gesucht und waren in den Pool gesprungen. Aber das Wasser war durch die Hitze der Bombe zum Kochen gebracht worden. Dieses Foto habe ich am Eingang zur Sumitomo Bank gemacht. An jenem Morgen hatte dort eine Frau gesessen. Die Hitze der Bombe betrug am Erdboden 3 bis 4.000 Grad. Sie hat alle Lebewesen in der Umgebung verdampft.
Yoshito Matsushige war ein Kataribe, ein Atombombenerzähler. Er ging in Schulen, besuchte Jugendliche in Jugendclubs, erzählte erwachsenen Japanern, die die Atombombe nicht erlebt hatten, von seinen Erlebnissen im August 1945. Seine Fotos gingen um die ganze Welt. Er starb am 16. Januar 2005, 60 Jahre nach der Bombe.
Kataribe ist eben einfach nur die japanische Umschreibung für Erzähler, das heißt Geschichtenerzähler.
Urs Zachmann ist Japanologe an der Freien Universität Berlin und Fachmann für Kultur und Geschichte des modernen Japans.
Die Erzählung von Lokalgeschichten oder von Lokalhistorien, das ist sehr wichtig in Japan, das wird sehr stark gepflegt. Und das ist insbesondere auch in der letzten Zeit sehr viel wichtiger geworden, weil eben eine allgemeine Landflucht in Japan eingesetzt hat und man sehr besorgt ist. Die Dörfer und lokalen Städte, die sterben aus. Die jungen Leute ziehen alle nach Tokio oder nach Osaka und dann versucht man eben in der Gegenbewegung die lokalen Traditionen wieder stärker zu betonen und sinnstiftend eben Geschichten zu erzählen. Das ist in Japan sehr stark ausgeprägt, dieses von den Großvätern hören, wie es war. Das ist eben so eine wichtige Tradition.
Ich arbeitete in einem Gebäude aus Beton, 1000 Meter vom Zentrum der Explosion entfernt. Mein Büro war unter dem Dach. Ich ging gerade vom Dach hinunter in den vierten Stock. Ich war im Gang vor der Toilette. Da kam der Blitz. Es war ein schöner Blitz in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün und Orange. Der Blitz dehnte sich langsam aus.
Auch Suzuko Nomata wurde zu einer Kataribe. Sie erzählte mir ihre Geschichte 1995 im Büro von Hidankyo, einer nationalen Hilfsorganisation für Überlebende der Atombombe. Anfang August 1945 war sie 21 Jahre alt.
Während der Explosion entstand eine starke Druckwelle. Sie wehte durch das Gebäude. Mein Körper wurde weggeweht und unter den Ruinen des Gebäudes begraben. Dann wurde ich bewusstlos. Ein Mann kam ins Gebäude und fand mich. Er entfernte den Schutt, der auf mir lag. Dann sah er, dass mein linker Fußknöchel fast völlig vom Bein abgetrennt war. Ich konnte nicht laufen. Also lud er mich auf seinen Rücken und trug mich hinunter. Als wir den dritten Stock erreichten, fing der vierte an zu brennen. Und als wir das Gebäude verließen, war es in rote Flammen gehüllt. In den nächsten 3 Tagen schwebte ich zwischen Leben und Tod. Erst am Abend des 9. August erreichte ein medizinisches Rettungsteam Hiroshima. Der Arzt untersuchte mein Bein beim Schein einer Taschenlampe und Kerzenlicht. Dann sagte er, wenn er mein Bein abschneiden würde, könnte er wenigstens mein Leben retten. Am Morgen des 10. August trennte der Arzt mein Bein ohne jedes Betäubungsmittel mit einer Säge am linken Oberschenkel ab. Ich blieb 1,5 Jahre in der Rettungsstation. Bis Februar 1947 wurde ich 4-mal am Bein operiert. Im März 1947 konnte ich wieder nach Hause. Mein Haus lag inmitten des verbrannten und verschwundenen Hiroshima.
Suzuko Nomata hat in den folgenden 3 Jahrzehnten niemandem von ihren Erlebnissen während der Explosion der Atombombe erzählt.
Eines Tages begegnete ich der Mutter einer toten Freundin. Die Frau sah mich von Kopf bis Fuß und vom Fuß bis zum Kopf an. Dann begann sie zu weinen. Sie sagte, wenn meine Tochter noch lebte, wäre sie vielleicht wie sie. In dem Moment fühlte ich, dass ich unverantwortlich handelte, indem ich meine Erfahrungen niemandem mitteilte. Ich hatte vergessen, dass mein Leben gerettet worden war. Und ich erkannte, dass ich erzählen musste, für die, die gestorben waren.
So wurde Suzuko Nomata erst spät zu einer Atombombenerzählerin. Sie hat als Kataribe Jugendlichen in Japan, Amerika und Europa von den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki erzählt und von ihrem Leben danach, viele 100 Mal schon. Warum?
Jugendliche haben keine eigenen Erfahrungen mit einem Krieg gemacht. Deshalb müssen jene Menschen, die Krieg erlebt haben, erzählen, wie es war. Nur dadurch können wir Kindern und Jugendlichen die wirklichen Geschehnisse nahebringen. In der Erziehung wirkt das besonders stark auf Jugendliche, was sie von jemandem hören, der es selbst erlebt hat.
Haben Kataribe wie Yoshito Matsushige und Suzuko Nomata durch ihre Geschichten etwas in der japanischen Gesellschaft bewirkt und bei Jugendlichen weltweit?
Also ich gehe sowieso im Allgemeinen davon aus, dass solche Veranstaltungen doch irgendwie was bringt, weil man wird sich der Vergangenheit bewusst.
Noch in Hiroshima lade ich Suzuko Nomata nach Deutschland ein, damit sie hier in einigen Schulen von ihren Erlebnissen erzählt. Sie kommt am 10. August 1995, 4 Tage nach den Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Abwurfs der Bombe auf Hiroshima. Reaktionen von Schülerinnen und Schülern damals in Hamburg.
Wenn man solche Leute wie Frau Nomata sieht, dann sieht man, dass es auch wirklich noch Leute gibt, die für etwas kämpfen und die nach schrecklichen Erlebnissen noch fähig sind, ja, einmal diese Hassbarriere da abzubauen und zusätzlich noch für Gerechtigkeit oder dass sie das nicht noch einmal wiederholt zu kämpfen. Und ich finde, sowas ist immer unheimlich ermutigend, auch für einen selber. Und dass man selber dann auch vielleicht sich zusammenrauft und sagt, ich erhebe mich von meinen faulen Hintern und tue endlich mal was und lass nicht immer von irgendwelchen Organisationen etwas unternehmen. Und ich selber sitze auf der faulen Haut und red mir mein gutes Gewissen ein oder so.
Also mir war eher ängstlich, wie überhaupt Menschen sowas antun können. Jetzt habe ich das eigentlich von einem Mitmenschen mitbekommen, die das Ganze miterlebt hat und die ihre Eindrücke sehr gut übermittelt hat. Also das ist eher menschlich. So kann man das besser verstehen. Wenn es von einem Mitmenschen bekommt, die auch betroffen ist, dann bleibt es bei mir besser hängen.
Also mich würde persönlich interessieren, ob sie nach 50 Jahren sowas wie Rachegefühle den Amerikanern gegenüber hat, da ja der Atombombenabwurf ja so eine entscheidende Wendung ihrem Leben gegeben hat. Oder ob sie den schon vergeben hat, sozusagen.
Nicht nur ich, sondern viele Überlebende hatten nach dem Atombombenabwurf Hassgefühle gegenüber Amerika. Aber im Laufe meines Lebens habe ich begriffen, dass die Menschen sich nicht hassen dürfen, wenn sie wahren Frieden schaffen wollen. Ich konnte meine Hassgefühle abschütteln, weil ich glaube, wenn die Menschen erfahren, welche schreckliche Dinge die Atombombe angerichtet hat, dann werden sie nie wieder eine abwerfen.
Das war 1995, vor 25 Jahren in Deutschland. Was denken heute Jugendliche weltweit über Hiroshima und Nagasaki und die Atombomben? Was wissen sie? Und was denken Japanerinnen und Japaner des 21. Jahrhunderts darüber?
Man könnte genauso gut durch die Innenstadt Frankfurts oder einer amerikanischen Großstadt laufen. Hiroshima 2020 ist geprägt von breiten, unüberquerbaren Straßen, Boulevards, Avenues, die eindeutig den Autos und Bussen und Straßenbahnen und Motorrollern gehören. An den Rändern dieser schnurgeraden Asphaltpfade ranken Unmengen von Telegrafenmasten in den Hochhaushimmel. Keine Bäume. An fast jeder Kreuzung spielen Ampeln bei grün computerquäkende Kinderlieder. Die Menschen hier leben zwischen all dem, meist westlich gekleidet. Jeans, Modelabeljacken, Frauen in Hosen statt Kimonos, Haare nach amerikanischer Fasson modelliert. Sie eilen von Kindergarten zu Schulen, zu Geschäften, zur Familie. Keine Zeit. Klingelnd mittendurch Schülerinnen in Schuluniform auf Fahrrädern. Nur manchmal, stolz und selbstbewusst, trippelt eine Frau im Kimono über die Bürgersteige. Mit japanischer Haartracht, geschmückt mit traditionellen Spangen. Aber eine Zigarette in der Hand, gleich auf mit dem Mann und nicht mehr unterwürfig 5 Meter hinter ihm, betritt sie ein Jazz-Nachtlokal. Wird sie selbstverständlich eingelassen. Keiner schaut, keiner findet das ungewöhnlich. Normal Einheitsleben in Frankfurt wie in New York, wie in Hamburg, wie in Hiroshima. Mit kleinen Farbtupfern von Kimonos. Hiroshima Downtown 2020, keine 500 Meter vom Explosionszentrum der Atombombe entfernt.
Was haben die Atombombenerzähler bis heute in diesem Japan bewirkt?
Japanische Jugendliche haben erschreckend wenig Ahnung von ihrer eigenen Geschichte im 20. Jahrhundert.
Urteilt der Japanologe Urs Zachmann.
Was noch im 19. Jahrhundert liegt und davor, das ist irgendwie so präsent, das wird auch unterrichtet. Da hat Japan ja auch noch eine gute Rolle sozusagen, gibt eine gute Figur ab, aber im 20. Jahrhundert, wo es dann heikel und kompliziert wird, das wird entweder nicht unterrichtet oder es wird nur ganz rudimentär unterrichtet. Und mit den Lehrbüchern im Geschichtsunterricht ist auch nochmal ein Problem, weil die auch relativ, wie soll man sagen, zurückhaltend oder nichtssagend oder aber auch einfach nicht besonders informativ sind in dieser Hinsicht, sondern es ist eher allgemeine Desinformation und Desinteresse. Und so bekommen die meisten Jugendlichen dann eben das, was sie vom Krieg wissen, vielleicht durch die Populärmedien mit, vielleicht auch durch Manga oder Anime, und das ist nicht unbedingt die beste Informationsquelle.
Die Katariber erzählen gegen das allgemeine Vergessen der jüngeren Geschichte Japans, scheinen damit aber die große Mehrheit der Jugendlichen nicht zu erreichen.
Wohl nicht, nein. Ich meine, dafür ist die mediale Reichweite auch nicht groß genug. Also das müsste ja mittlerweile auch über soziale Medien oder so etwas geschehen. Und ich glaube nicht, dass das geschieht. Also das ist wirklich eine lokale Sache. Ja. Und okay, also ich meine, es gibt viele Schulklassen, die nach Hiroshima fahren und sich das anschauen und vielleicht auch dadurch in gewisser Weise beeinflusst werden. Und dass das vielleicht auch tatsächlich eindrücklich ist für die Kinder und für die Jugendlichen, das mag ja sein. Es wird halt aber trotzdem überlagert, erstens durch diese dröhnende Unwissenheit, die jetzt generell die Geschichte Japans im 20. Jahrhundert betrifft. Und zweitens könnte es auch sein, dass jetzt natürlich viele Jugendliche sagen, das geht mich nichts an, damit habe ich nichts mehr zu tun. Und dann gibt es auch nachfolgende Ereignisse, wie eben die Dreifachkatastrophe von Fukushima, welche Hiroshima überlagert, wo dann eben das Bewusstsein ist, okay, da ist eine jüngere Katastrophe, die noch sehr viel aktueller ist.
Und das Geschichtsbewusstsein der 30- bis 50-Jährigen?
Da ist das Interesse schon stärker. Nur selbst wenn man sich dann sozusagen dafür stärker interessiert, weiß ich nicht, inwiefern dieses Ereignis, also die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki, dann tatsächlich auch in einen großen historischen Zusammenhang eingebettet wird.
Seit 1955 erinnert ein Museum in Hiroshima an die Bombardierung der beiden Städte. Offiziell heißt es Friedensgedenkmuseum. Man wollte die Amerikaner nicht durch den Namen Atombombenmuseum verärgern.
In den großen Hallen des Museums liegen ausgesuchte Erinnerungsstücke an die Atombombe. Eine Armbanduhr, die zum Zeitpunkt der Explosion stehen blieb. Eine blecherne Frühstücksdose, in der Reis durch die Hitze verkohlte. Ein verbranntes Fahrrad, das der immense Druck der Explosion völlig verbogen hat. Der grausige Höhepunkt aber ist ein lebensgroßes Haus aus steinernen Trümmern. In seinen Öffnungen stehen Wachsfiguren, denen ihre gelbe Haut in grotesken Fetzen vom Leibe hängt.
Erst seit Juni 1994, fast 50 Jahre nach der Bombe, zeigt das Museum auch den großen historischen Zusammenhang der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki in einer zweiten Abteilung.
Die zweite Abteilung zeigt endlich die Vorgeschichte der Atombombenabwürfe auf Japan, zeigt die Überfälle Japans auf Korea und China, dokumentiert auf Fotografien auch das Massaker in der chinesischen Stadt Nanking im Frühjahr 1938, bei dem japanische Soldaten Hunderttausende von Menschen umgebracht haben sollen. Das Massaker erhielt den Namen »Die Vergewaltigung von Nanking«. Schließlich zeigt der neue Museumsteil auch den Angriff Japans auf Pearl Harbor im Dezember 1941.
Seit 1994 also wird im Museum auch von der Schuld Japans berichtet. Fumitaka Mizuno war zu jener Zeit stellvertretender Direktor des Atombombenmuseums.
Es gibt mehrere Gründe dafür, warum es so lange gedauert hat, den zweiten Teil des Museums zu errichten. Erstens ist das Museum eine staatliche Einrichtung. Es war deshalb schwierig, etwas auszustellen, das für Japan negativ ist. Der zweite Grund ist, erst seit kurzem gestehen sich viele Japaner ein, dass der Zweite Weltkrieg von japanischer Seite aus ein Angriffskrieg war. Heutzutage wissen junge Menschen wenig über Krieg, weil wir in Japan seit 50 Jahren keinen Krieg gehabt haben. Deshalb glauben sie, dass Japan ein friedliches Land ist. Viele denken nicht, dass heute ein Krieg ausbrechen könnte. Und viele Jugendliche wissen nicht, was der 6. August bedeutet. Manche glauben auch, die Atombombe habe das Ende des Krieges schneller herbeigeführt. Diese Ansicht nimmt zu unter den Jugendlichen heute.
Keine 200 Meter entfernt vom Friedensgedenkmuseum arbeitet Akira Tashiro. Er ist Journalist bei der zweimal täglich erscheinenden Zeitung Chugoku Shimbun, bei der auch der Fotograf Yoshito Matsushige arbeitete. Die Zeitung gibt es noch heute. Akira Tashiro hat den Abwurf der Atombombe nicht selbst erlebt. Er schreibt in Hiroshima seit Jahrzehnten über die Atombomben, setzt sich für die Überlebenden ein und denkt öffentlich darüber nach, wie man weltweit dauerhaften Frieden schaffen könnte.
My generation were born right after the war.
Meine Generation, die kurz nach dem Krieg geboren wurde, hat kaum etwas darüber erfahren, was Japaner im Zweiten Weltkrieg anderen asiatischen Ländern angetan haben. Die ältere Generation hat uns Jüngeren nichts über die negativen Seiten Japans erzählt. Jetzt aber ändert sich das gerade grundlegend. Japan befindet sich im Augenblick in einem politischen Umbruch. Und ich denke, das ist gut. Denn bis vor wenigen Jahren hat das Erziehungsministerium nicht ein Wort davon erwähnt, was Japan anderen asiatischen Ländern angetan hat und hat für den damaligen Einmarsch in asiatische Länder nicht einmal das Wort Invasion benutzt, sondern gesagt, Japan schritt in asiatischen Ländern voran. Und es wollte auch nicht viel von den Erfahrungen der Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki berichten. In den Schulbüchern findet sich, soweit ich mich erinnere, nur eine Seite darüber. Ein Grund dafür ist, dass Japan gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten will. Deshalb haben unsere Politiker nicht die Wahrheit gesagt, nämlich, dass wir sowohl Aggressor waren als auch Opfer im Zweiten Weltkrieg.
They didn't tell the truth, both being aggressor and also being the victims.
Das war, wie gesagt, 1995, vor 25 Jahren. Hat sich bis heute, zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs, etwas geändert in der japanischen Gesellschaft, in ihrer Einstellung zur eigenen Schuld? Oder fühlt Japan sich noch immer nur als Opfer? Nicht ganz, denn nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich mehrere japanische Ministerpräsidenten für Japans Angriffskrieg bei China und Korea entschuldigt.
Auch der japanische Kaiser hat sich entschuldigt,
ergänzt der Japanologe Urs Zachmann. Aber
Japan hat sich entschuldigt. Andererseits gibt es dann auch wieder Verlautbarungen von offizieller Seite, jedenfalls in der Innenpolitik, die dem widersprechen, wofür man sich eigentlich gerade entschuldigt hat. Also das ist so ein bisschen keine einheitliche Linie. Ich würde sagen, ein Großteil der Bevölkerung würde wahrscheinlich akzeptieren, dass dieser Krieg falsch war. Nur ist das nicht unbedingt der Teil, den man auch immer hört, sondern es gibt eben auch diese sehr rechtskonservativen bis ultranationalen Kräfte, die sehr laut sind und dann das überschreien, dass man sagt, ich kann es nicht mehr hören und wir haben uns entschuldigt und was sollen wir denn noch tun? So etwas hört man dann auch.
Die japanische Gesellschaft scheint genauso zerrissen wie wohl jede moderne Industrienation. Der Journalist Akira Tashiro versucht zu versöhnen.
So even our generation who are born after the war,
auch unsere Generation, die nach dem Kriege geboren wurde, ja sogar die viel jüngere Generation, die in den 70er und 80ern geboren wurde. Wir alle sollten nie vergessen, was Japaner im Kriege getan haben. Gleichzeitig aber sollten wir die Atombombenerlebnisse nicht vergessen. Wir fühlen die große Verantwortung, unsere Erfahrungen dem Rest der Welt mitteilen zu müssen. Nicht um jemanden anzuklagen, etwa die Amerikaner, sondern wir wollen die Erlebnisse von Hiroshima und Nagasaki erzählen, damit sich solche Ereignisse nie wiederholen.
Telling the experience of Hiroshima and Nagasaki, just because such experience should never be repeated.
Genau das tun die Atombombenerzähler. Sie kämpfen gegen das Vergessen und für ein geschichtlich korrekteres Bild von Japan. Für sie steht am Anfang jedes dauerhaften Friedens gegenseitiges Verstehen, sich verständigen über Geschehenes.
Was man tun kann, ist, dass man auf allen Seiten vielleicht wieder bereitwilliger ist, miteinander ins Gespräch zu treten, als einfach nur in der eigenen Kommunikationsblase sich einzulullen und sich zu echauffieren, sondern eben tatsächlich wieder in einen echten Dialog tritt. Weil auch häufig hat man auch den Eindruck, dass eigentlich die verschiedenen Parteien auch gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern eigentlich nur noch zu sich selbst.
Suzuko Numata, die Atombombenerzählerin, starb am 12. Juli 2011 im Rotkreuzkrankenhaus in Hiroshima im Alter von 87 Jahren. Kataribe können bald nicht mehr an die Geschichte erinnern.
No more Hiroshima, Nagasaki, no more Genovese, no more war. Danke sehr.
Kataribe, die Atombombenerzähler, zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe. Eine Sendung von Hadi Tasso. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Wolfgang Berger und der Autor. Redaktion Dörte Tormählen.